Schönen guten Tag zu den Mediennachrichten, die sich heute als bunte Mischung präsentieren. Wir folgen der Blutspur von Zombies, zwitschern den Tweet der Woche und schauen uns an, was der Verfassungsschutz so zu der AfD sagt.
Im Juli vergangenen Jahres präsentierte der Verfassungsschutz die Ergebnisse ihres Berichtes über die Alternative für Deutschland. In diesem Bericht sammelt der Verfassungsschutz Anhaltspunkte dafür, dass die AfD gegen Demokratie und Verfassung arbeite. Der Verfassungsschutz bearbeitet nun die Alternative für Deutschland insgesamt als Prüffall und erklärt zwei ihrer Teilorganisationen zum Verdachtsfall. Der Bericht über die AfD war als Verschlusssache nur für den Dienstgebrauch eingestuft worden. Hierbei handelt es sich um die niedrigste Geheimhaltungsstufe. Diesen Montag veröffentlichte der Blog Netzpolitik.org das AfD-Gutachten in voller Länge. Dieses umfasst 463 Seiten. Bislang waren aus dem Bericht nur einzelne Auszüge bekannt geworden. Diesen Umstand wollten nun mehrere JournalistInnen von Netzpolitik ändern. Sie würden veröffentlichen, was veröffentlicht sein muss. Anna Biselli von Netzpolitik erklärt, warum.
Wir finden, dass das ein Dokument der Zeitgeschichte ist, weil eben die Frage, wie wir mit der AfD umgehen, eine der großen Fragen unserer Zeit ist und dass jetzt auch die Bundesregierung erkennen muss, dass es da ein riesiges Problem gibt und dann hoffentlich noch weitere Konsequenzen folgen.
Der Verfassungsschutz hat durch seine Mittel die Möglichkeiten, alle Informationen, die in den vergangenen Jahren durch Medien, Forschende und antifaschistische Initiativen gesammelt wurden, in einer Art zu bündeln. Dennoch haben Akteure wie Netzpolitik und viele anderen ein kritisches Verhältnis zum Verfassungsschutz. Dieser ist auch in der Vergangenheit selbst immer wieder durch seine Nähe zu rechtsradikalen AkteurInnen in die Kritik geraten, wie zum Beispiel im Zusammenhang mit dem NSU.
Die Schlüsse, zu denen der Verfassungsschutz kommt, sind auch Dinge, zu den Schlüssen sind Medien, zu den Schlüssen sind antifaschistische und antirassistische Initiativen und auch WissenschaftlerInnen immer wieder gekommen. Das zeigt, um zu so einem Ergebnis zu kommen, dass die AfD eben Tendenzen aufzeigt, die verfassungsfeindlich sind, braucht man im Endeffekt keinen Verfassungsschutz.
Auch deshalb sollten die Erkenntnisse aus dem Gutachten über die AfD öffentlich verhandelt werden. Als Medienplattform für digitale Freiheitsrechte sieht Netzpolitik eine wichtige Aufgabe darin, Informationen öffentlich zu machen, wenn Behörden Transparenz verweigern. Denn die Inhalte des Berichtes gehen alle etwas an.
Das Material ist eine wertvolle Recherchequelle und zwar für alle Menschen. Das heißt sowohl für uns als Journalisten als auch für antirassistische Initiativen, die dadurch weiter forschen können oder auch mal für Wissenschaftler. Das heißt, es werden sich auch Leute wissenschaftlich mit der AfD gerade auseinandersetzen und gerade dafür ist das eine wertvolle Quelle.
Sagt Anna Biselli von Netzpolitik. Netzpolitik analysierte in einem gesonderten Bericht auch, wie der Verfassungsschutz die Facebook-Aktivitäten von AfD-PolitikerInnen bewertet. Bei fast der Hälfte der im Bericht aufgeführten Quellenangaben handelt es sich um Postings auf Facebook. Der Verfassungsschutz schaute sich für sein Gutachten die Profile von 80 Parteifunktionären an. Deren Kommentare haben neben Hetzreden auf Parteitreffen oder Demonstrationen ebenso dazu beigetragen, dass die AfD zum Prüffall wurde.
Der Bericht zeigt nochmal, wie wichtig Facebook für die AfD ist. Facebook ist sowas wie die Hauptschlagader der Kommunikation der AfD. Die AfD hat auf Facebook viel mehr Fans als die CDU oder die SPD und erreicht darüber eben auch eine Menge an Leuten und kommuniziert hauptsächlich darüber. Und das zeigt eben auch, dass das Problem mit der AfD nicht lokal bezogen ist. Es wird ja immer wieder gesagt, ja, da gab es einzelne Landesverbände, die besonders radikal sind oder einzelne Politiker, aber der Verfassungsschutz hat aus quasi jedem Bundesland Äußerungen von AfD-Verbänden gefunden oder von Gruppen der jungen Alternativen, die zeigen, dass da ganz klare verfassungsfeindliche Tendenzen einzeln eben sind und nicht nur zum Beispiel in Sachsen oder in Thüringen, sondern eben auch im Saarland und auch in Baden-Württemberg.
Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der AfD im Bundestag, Leif Erik Holm, hat bereits am Samstag angekündigt, dass die Partei Strafanzeige stellen wolle, weil JournalistInnen das als Verschlusssache eingestufte Gutachten erhalten hätten. Diese Reaktion ordnet auch Anna Biselli als unverhältnismäßig ein.
Wir gehen davon aus, dass alle diese Sachen öffentlich waren. Das heißt, es sind ja nur öffentliche Quellen und in diesem Ding steht nichts drin, was in irgendeiner Art und Weise die Sicherheit der Bundesrepublik oder irgendeines Bundeslandes gefährden können. Die Reaktionen sind natürlich unterschiedlich und die AfD kann sich, glaube ich, nicht so ganz entscheiden, weil zum einen sagen sie wollen das jetzt auch selber analysieren und zum anderen ärgern sie sich natürlich, dass sie das angeblich vorher nicht selbst gehabt haben und wollen jetzt eine Strafanzeige stellen, eben gegen den Verfassungsschutz, weil dieses Dokument eher an die Presse als an die AfD gelangt ist.
Der mehr als 400 Seiten lange Bericht des Verfassungsschutzes über die AfD können nun alle auf der Seite von netzpolitik.org einsehen. Ebenso findet sich dort eine ausführlichere Analyse darüber, wie der Verfassungsschutz mit den Beiträgen von AfD-Mitgliedern auf Facebook umgeht.
Von der AfD zu Zombies ist es zumindest in diesen Mediennachrichten kein weiter Weg. Zombies sind überall. Lebende Tote ohne Bewusstsein, die nur ein Ziel kennen. Aber wo kommen die eigentlich her? Und waren Zombies schon immer so, wie sie heute sind? Versuchen wir doch mal der imaginären Blutspur zu folgen, die ihre Geschichte erzählt. Erstaunlicherweise haben die Zombies ihre Spuren gut verwischt, was ihr Leben abseits der Filmindustrie angeht jedenfalls. Die Kulturwissenschaftlerin Gudrun Rath sagt, man ist sich über vieles uneinig in der Zombie-Forschung. Sie fasst zusammen. Die Geburt des Urzombies wird meistens in Westafrika verortet. Wie er zu seinem Namen gekommen ist, dazu gibt es verschiedene Vermutungen. Vielleicht hat er seine Ursprünge im westafrikanischen Begriff für Geist, Dumbi. Oder er ist mit dem französischen Ombre verbunden, den Schatten. Back to back, belly to belly is a Jumbi Jamboree. It was a Jumbi Jamboree, took place in an island cemetery. It was a Jumbi Jamboree, took place in an island cemetery. Jumbi from all parts of the island get together for a celebration. And the season was carnival. They get together for a bacchanal. Mit dem Sklavenhandel bewegte sich der Zombie jedenfalls über den Ozean und biss sich in der karibischen Voodoo-Religion fest, vor allem in Haiti. Ein Zombie, ohne das E am Ende, ist im Voodoo eine vom Tode wieder auferstandene Person. Die Person ist dann dem Willen eines Boko unterworfen, das ist ein Magier oder eine Magierin. Der Boko kontrolliert den Zombie, um ihn sodann zu versklaven. Das zumindest sei eine Erzählvariante, so Gudrun Rath. Ein Zombie ist also eine Person, der ein Teil ihrer Seele gestohlen wurde. Erinnerung, Bewusstsein, Selbstbestimmung und manchmal auch Sprache seien verloren. In einigen Erzählungen kann die Seele durch Verabreichung von Salz wieder zurückgebracht werden. So mancher Ex-Zombie rächt sich dann an seinem Herrn. Noch Zombie ist er allerdings vollkommen ungefährlich, wie der Kulturwissenschaftler Antonio Lucci in einem Vortrag beschreibt.
In der haitianischen Mythologie ist der Zombie weder ein ausgehungerter Menschenfleischfresser noch ein gefährlicher Träger einer Seuche, die durch einen Biss verbreitet, und noch weniger eine Gefahr für die Menschheit. Der haitianische Zombie ist vielmehr ein Opfer und darüber hinaus Opfer eines bestimmten ökonomisch-sozialen Systems, des Kapitalismus.
Lucci beschreibt hier eine gängige Lesart, in der die haitianischen Zombies zum spirituellen Ausdruck einer von Kolonialherrschaft unterjochten Gesellschaft werden.
In der haitianischen Gesellschaft transportiert der Zombie eine angstvolle Fantasie, in der das Grauen vor einer potenziellen, ewigen und unendlichen Versklavung über Zeit und Tod hinaus seine Gestalt findet.
Der Zombie, ein willenloser Arbeitssklave. So wird er auch im berühmten Reisebericht William Seabrooks charakterisiert. The Magic Island heißt der Text, der 1929 erschien und die Basis für den ersten großen Filmauftritt des Zombies schuf. Hier ein Ausschnitt aus diesem Film namens White Zombie, ebenfalls Anfang der 30er Jahre entstanden.
We might have been caught.
Caught? By whom? Those men you spoke to?
They are not men, monsieur. They are dead bodies.
Dead?
Yes, monsieur. Zombies. The living dead.
Back to back, belly to belly, is the Jumbi Jamboree. Female Jumbie wouldn't behave. See how she jumping up on the grave. In one hand she have some rum and she beating conga drum. The lead singer.
Wie die Kulturwissenschaftlerin Gertrud Rath beschreibt, gibt es eine zweite dominante Lesart der Figur des haitianischen Zombies. Auch sie wird in Zusammenhang mit der Kolonialgeschichte Haitis gebracht. Es wird erzählt von Zombies, die durch Salz zurück ins Leben geführt werden und dann, wieder im Besitz ihrer Willenskraft, gegen ihre Herren rebellieren und Rache an ihnen nehmen. Das kann als Metapher für die haitianische Revolution gegen die Kolonialherrschaft gelesen werden. und als Rebellion gegen eine rationale Logik, die streng zwischen Leben und Tod, zwischen Realem und Imaginärem trennt. Oder auch nicht. Denn bei beiden Lesarten handelt es sich um den Versuch, eine sich verändernde, mündlich weitergegebene Vorstellung von Spirituellem festzuschreiben. Diese Festschreibung, sagt Gertrud Rath, hätten in großem Maß dazu beigetragen, Haiti als das andere der USA zu zementieren. In der Popkultur wird aus der Figur des Zombies ein ansteckendes, menschenfressendes Monster und die Karibik zum Krankheitsherd.
Am Ende der 60er Jahre hat George Andrew Romero die Figur des Zombies aus seiner ursprünglichen Stelle in der haitianischen Mythologie genommen und tiefgründlich verändert. Die Zombies, wie wir sie kennen, sind seine Schöpfung.
George Andrew Romero, das ist der Regisseur von Die Nacht der lebenden Toten.
Welcome to a night of total terror.
Durch seine Filme kennen wir Zombies als degenerierte Kannibalen, deren Körper nicht mehr intakt sind. Es sind demokratische Kannibalen, wie der Kulturwissenschaftler Antonio Lucci betont.
Sie töten, ohne Unterschiede zu machen. Männer, Frauen, Kinder, Alte und Angehörige aller Ethnien.
Romeros Zombies sind kulturkritisch und seit seinem Film Dawn of the Dead eindeutig auch kapitalismuskritisch.
Ein Großteil des Filmes spielt bekanntermaßen in einem Einkaufszentrum. Als beinahe banal erweist sich folgende Assoziation. Diejenigen, die den Nichtort des triumphierenden Kapitalismus par excellence nach ihrer Verwandlung in Untote besuchen, sind genau dieselben, die als Kunden des Einkaufszentrums bereits Zombie-Konsumenten waren, noch ehe sie faktisch undead wurden.
Und so löst der Erfolg von Romeros Filmen eine Menge kinematischer Wiedergeburten aus. Im Hollywood-Blockbuster, im Splatter und Trash, in sogenannten High-Quality-Serien wie The Walking Dead. Ihre Verwandlung wird mittlerweile nicht mehr durch Magie, sondern wissenschaftlich erklärt. Mal unterhaltsam, mal als Kulisse für gesellschaftskritische Auseinandersetzung. Manche Menschen scheinen der Zombies nicht müde zu werden. Man könnte also noch vieles sagen darüber, was Zombies über uns so erzählen. An dieser Stelle aber nur noch eins. Der Zombie ist so omnipräsent, dass sich die Trennung zwischen Realität und Imagination wieder aufweicht. Die Regierung der USA hat einen Katastrophenplan für die Zombie-Apokalypse. Bis dahin schleppen wir uns in gewohnter Zombie-Sklaven-Manier an unsere Schreibtische. Und zu guter Letzt schauen wir, was in der Twitter-Welt so los ist.
Tweet der Woche. Und willkommen zurück beim Tweet der Woche. Heute zum Thema Hashtag Greatest Hits. You're simply the best. Moment, halt, stopp. Liebe Tina, es tut mir leid, aber Twitter versteht unter Greatest Hits etwas anderes. Und was ist das? Vorurteile. Egal welcher sozialen Gruppe man angehört, jeder kennt sie. Stereotype, die uns mit bestimmten Eigenschaften oder Verhaltensweisen stigmatisieren.
Hi, ich bin schwul. Sie kennen mich vielleicht von meinen Greatest Hits wie Meine Freundin heißt Jochen und ich bringe ihn gern mit zur Party. Ja, wirklich, Ronaldo lässt mich kalt. Und woher zum Teufel soll ich wissen, was in Alice Weidel vorgeht?
Hallo, ich bin Muslim und ehemaliger Flüchtling. Sie kennen mich vielleicht durch meine größten Hits. Nein, ich bin kein Terrorist. Nein, ich möchte dich nicht islamisieren und ja, ich bleibe hier. Für immer.
Geneigte Fans der Fernsehserie Die Simpsons wird dieser Sprachduktus sicherlich an Troy McClure erinnern.
Hallo, ich bin Troy McClure. Vielleicht kennen Sie mich noch aus solchen Lehrfilmen wie 2-3 ergibt negativen Spaß. Und Knallfrösche, die stillen Killer.
Und daneben haben sich auch Twitter-NutzerInnen zu Wort gemeldet, die im Schul- und Berufsleben Vorurteilen ausgesetzt sind.
Hallo, ich bin Waldorf-Schüler. Ihr kennt mich aus meinen Greatest Hits wie Ich kann deinen Namen tanzen mit meinem Mittelfinger. Ich bin gegen Masern geimpft. Ich kann dir das kurz nähen. Und nein, wir haben nicht nur Bäume umarmt, ich habe normales Zentralabitur.
Hi, ich bin Student in der Prüfungsvorbereitung. Sie kennen mich vielleicht aus Hits wie Morgen fange ich mit Lernen an. Hat jemand Altklausuren oder kommt echt alles aus dem Skript dran?
Hallo, ich bin Hals-Nasen-Ohrenarzt und Sie kennen mich vielleicht von meinen Greatest Hits. Sagen Sie mal, das ist ein Virus, Sie brauchen kein Antibiotikum. Nein, die Mandeln müssen nicht sofort raus. Und sind das etwa Globuli im Ohr?
Hi, ich werde Urologe. Sie kennen mich vielleicht durch meine Greatest Hits wie Ja genau, ich mache das nur, um den ganzen Tag Penisse anzufassen. Nicht erschrecken, ich habe kalte Finger. Und den Evergreen, wie ist denn das da reingekommen?
Hi, ich bin auch noch Imkerin und meine Greatest Hits sind Nein, ich will ihren Stachel nicht sehen, mich von ihnen stechen lassen. Und nein, ich heiße nicht Maya und mein Bruder nicht Willi. Und Aua, ich will ein anderes Hobby.
Doch nicht nur Menschen können unter Vorurteilen leiden. Ganze Regionen, hier am Beispiel von Ostfriesland, haben sich unter dem Hashtag Greatest Hits zur Wehr gesetzt.
Moin, wir sind Ostfriesland. Ihr kennt uns vielleicht von unserem Greatest Hits wie Klar, natürlich wohnt Otto im Pilsimer Leuchtturm. Ja, manchmal ist es mehr der und manchmal nicht. Zauberei. Ja, es heißt wirklich nur Moin. Moin Moin ist schon Gesabbel.
Hörfunk- und Fernsehsender stimmten auf Twitter mit ein und betrieben mithilfe des Hashtags ebenfalls Psychohygiene.
Gestatten, wir sind Deutschlandfunk Kultur und wir sind nicht der DLF, haben die aber voll lieb. Unsere Greatest Hits sind Nein, Ihr Radio ist nicht kaputt, das ist die Klangkunst und Arte für die Ohren, das meinen Sie wohl als Kompliment.
Hallo, ich bin Arte. Ihr kennt mich von meinen Greatest Hits wie Ja, die Untertitel müssen gelb sein. Nein, wir sind nicht Dreisat. Und nein, wir wissen auch nicht, wieso der Mann sein Penisimitat gegen die Stange haut.
Der Fernsehsender Arte spielt damit auf das Video einer Performance an, die auf dem Sender ausgestrahlt wurde und zum Internetkult geworden ist. Zu sehen? Ein Mann mit angespannten Gesichtsmuskeln und aufgerissenen Augen. Die Kamera zoomt aus seinem Gesicht heraus und man sieht, an seinem Unterleib ist ein langer Stab montiert, den er rhythmisch gegen eine Metallvorrichtung schlägt. Typisch Arte eben, wie manche Nutzer wohl dachten. Und natürlich gibt es auch Vorurteile über Organisationen. Den Einstieg macht dabei das Bundesamt für Sicherheit im Internet, kurz BSI.
Hi, ich bin IT-Sicherheitsspezialist. Sie kennen mich vielleicht von meinen größten Hits wie Nein, gegen dieses Virus gibt's keine Impfung. Bitte klicken Sie nicht auf diesen Link. Oder Nein, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ist kein gutes Passwort.
Hi, wir sind die israelische Botschaft in Wien. Sie kennen uns vielleicht von unseren Greatest Hits. 70 Jahre und es gibt uns immer noch. Wir sind nicht an allem schuld und Shalom Euder.
Hallo, wir sind der Verfassungsschutz. Sie kennen uns vielleicht von unseren Greatest Hits. Sorry, das haben wir versehentlich geschreddert. Linksextreme Sitzblockaden sind Gewalttaten und der Mann hat die Ausländer aus persönlicher Betroffenheit angegriffen.
Bevor Ihnen aber nun die Kinnlade runterklappt, der letzte Tweet stammt von einem Fake-Account und nicht vom Verfassungsschutz. Aber das bringt mich jetzt auch auf eine Idee. Wie würden wohl die Greatest Hits von Radio Korax auf Twitter klingen?
Hi, wir sind Radio Korax. Ihr kennt uns vielleicht von unseren Greatest Hits. Nein, wir sind kein Techno-Sender. Nein, bei uns arbeiten keine Linksextremisten. Und wir sind nicht der verlängerte Arm des Kremls.
So viel heute aus der Welt der Medien. Wie immer gibt's das Ganze nachzuhören auf freie-radios.net und radiokorax.de. Bis bald!